gibt einen Missionar, den ich sehr bewundere. Und der Missionar hat ein echtes Problem in seinem Leben gehabt, wohl ein gesundheitliches Problem. Soweit ich weiß, waren es ein Augenleiden. Und was macht ein guter Missionar, wenn er Probleme hat? Er geht zum Arzt und meckert, dass die nichts drauf haben. War bei dem nicht so, sondern er hat gebetet. Und Gott hat zu ihm gesagt, stopp, ich will nicht, dass du weiter betest, sondern lass dir an meiner Gnade genügen. Der Missionar war Paulus. Krass. Er betet, er hat ein Problem und Gott sagt, halt die Klappe. Das, was ich dir gebe, das reicht. Mehr brauchst du nicht. Heftig. Viele von euch kennen das Lied und da kam auch der Titel her für die Bibelarbeit. Christ is enough for me. Und ihr habt sicher schon oft mitgesungen. All I need is in you. Everything. Stimmt das wirklich? Singst du es nur mit, weil es einfach ein schönes Lied ist und Spaß macht mitzusingen? Oder meinst du das ernst? Ich weiß nicht, ob Paulus das Lied in dem Moment mit eingestimmt hätte. Als Gott gesagt hat, das, was ich dir gegeben habe, ist genug. Das ist alles, was du brauchst. Im Amazonas-Tiefland war ich in einem Dorf, in San Juan, und habe einen Mann getroffen, ein Ehepaar, der war schon älter, war dort der Pastor. Und Antonio hat mich gerufen und gesagt, kannst du mit meiner Frau beten, die ist schwer krank? Ich habe gefragt, ja toll, ich weiß, dass vorher schon ein anderer Missionar da war, hast du den auch gefragt? Er sagt, ja, und was ist passiert? Nichts. Ich habe gefragt, und warst du auch schon beim Schamane? Er sagt, ja, und was ist passiert? Nichts. Und er hat mir deutlich gemacht, ja, wenn meine Frau nicht gesund ist, was ist dann das Leben noch wert? Und auch wir kennen das, wenn wir so im Neujahr, wenn man sich so die Wünsche ausspricht, wie oft hört man, ich wünsche dir ein glückliches Jahr 2024 und vor allem Gesundheit. Stimmt es? Vor allem Gesundheit? Haben wir die Priorität richtig gesetzt? Wer gibt denn vor, was genug ist? Was ist alles, was ich brauche? Wer bestimmt es? In unserer Gesellschaft, die will vorgeben, was genug ist und was wir brauchen. Wir brauchen nur mal so ein bisschen in die Werbung reinschauen. Was wird uns alles vorgegeben, was glücklich macht, was wir brauchen? Ich weiß nicht, was bei dir ist. Ist es gutes Essen? Sind es die Likes bei TikTok oder bei Instagram? Sind es gute Noten? Guter Verdienst? Oder Mensch, wenn ich einen Partner hätte, dann wäre ich glücklich, dann wäre das Leben in Ordnung. Was ist es bei dir, was du denkst, was du brauchst? Und wenn wir in die Bibel schauen und wenn wir in unser eigenes Leben schauen, dann merken wir vielleicht oft, ja, Glück ist doch nochmal was anderes. Denn wenn du es dann hast, wie lange bist du dann wirklich glücklich? Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Die steht in Johannes 4. Jetzt weiß ich nicht, die Zeit ist so ein bisschen knapp. In Johannes 4, ihr könnt es einfach aufschlagen und ich ermutige euch, lest einfach die ganze Geschichte, wenn ihr dann zu Hause seid. Ich erzähle die ersten paar Verse. Jesus war unterwegs, er musste durch Samaria und Juden und Samariter, die haben sich nicht so sehr gemocht. Und Jesus war müde, hatte Durst, hatte Hunger, kam an einen Brunnen, endlich was zu trinken und dort ist er mal gesessen. Die Jünger sind dann mal ins Dorf, haben geschaut, was gibt es denn so zum Essen. Und dann kommt eine Frau an den Brunnen und hat ein Gefäß zum Schöpfen und Jesus sagt, hey, ich habe nichts, kannst du mir bitte Wasser geben? Und die Frau ist dann recht verwundert, dass er als Jude sie um Wasser bittet. Und dann setze ich mal ein ab Vers 13, als dann der Dialog losgeht. Jesus, sie sagt dann, bist du mehr als Jakob? Und dann sagt Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals, wird ihm zur Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Die Frau sagt, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Und Jesus sagt dann, geh hin, rufe deinen Mann. Kommt mit ihm hierher. Die Frau sagt, ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwidert Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Also lest die ganze Geschichte, ich finde sie hochspannend. Aber was ist passiert? Jesus, nach der Wanderung, war bestimmt heiß, er hat Durst gehabt. Und wenn man so richtig Durst hat, das ist eine ganz schöne Qual. Und jetzt sitzt Jesus vor dem Brunnen. Er kann das Wasser sehen, er kann es förmlich riechen, aber er kann es nicht rausholen. Ja, was, das ist vielleicht ein Schrott. Wenn man vor dem Wasser verdurstet. Und die Solarpumpe hat nicht funktioniert, weil sie noch nicht erfunden war. Und so saß er da mit seinem Durst, kurz vorm Verdursten. Ich habe eine krasse Geschichte gelesen. 2013 ist ein Flugzeug in San Francisco, hat eine Bruchlandung hingelegt. Soweit ich weiß, die meisten gestorben. Ein 16-jähriges Mädel hatte Glück. Sie wurde mit ihrem Sitz beim Zerbruch vom Flugzeug rausgeschleudert. Glück gehabt. Und dann kam die Feuerwehr, hat sie übersehen und überfahren. So ähnlich kommt mir das mit Jesus vor, die Dramatik. Glück gehabt, einen Brunnen gefunden, jetzt sitze ich da und komme nicht dran. Und wenn man mal so richtig Durst hat, dann ist einem so manches egal. Dann ist Knicke völlig egal, was ist jetzt kulturangemessen. Als die Frau kommt, geht Jesus hin und sagt, hey, du bist zwar eine Frau, du bist Samariterin, aber kannst du mir was zu trinken geben? In Peru mussten wir mal einen Fußmarsch machen vom Santiago-Fluss zum Morona-Fluss. Das sind so 25, 30 Kilometer. Und ich hatte davor einen Unfall, hatte vereiterte Wunden an den Beinen, hatte Fieber. Ich habe lange überlegt, soll ich es wagen, soll ich es nicht? Dachte, naja, wird schon gut gehen. Sind wir losgelaufen und so bei der Hälfte, ich war komplett am Ende. Körper völlig überhitzt, Flasche leer, Kühlflüssigkeit hat nichts mehr zum Nachfüllen. Und dann haben wir ein Stück oben, so einen kleinen Pass, haben wir Halt gemacht und da war ein Bach. Und ich habe nichts lieber gewollt, als in den Bach reinliegen, mich abzukühlen und dann mal so richtig zu trinken. Und haben meine indigene Geschwister gesagt, lasst es lieber, der Bach ist komplett voll mit Stachelrochen. Und wisst ihr was, das war mir in dem Moment völlig Schnuppe. Ich habe mich reingelegt, abgekühlt, getrunken. Und so war es Jesus in dem Moment auch völlig egal, wen er jetzt um Wasser bittet. Und jetzt kommt ein ganz verwirrender Dialog. Und wenn ihr das durchlest, dann denkt man, hä? Es geht eigentlich um das Wasser, um H2O, und Jesus fängt auf einmal von einem ganz anderen Wasser an. Was ist denn das für ein Dialog? Und dann sieht man auch, die Frau ist komplett verwirrt, wenn sie dann in Vers 15, da kommt es so richtig zum Ausdruck, wenn dann diese Frau sagt, Herr, gib mir dieses Wasser, Jesus spricht vom Lebenswasser, und sie sagt, damit ich nicht mehr dürste und nicht mehr hierher kommen muss zu schöpfen. Sie spricht von dem irdischen Wasser. Und eigentlich ist das doch auch die Verwirrung, die wir haben, wenn wir das fragen, wenn wir fragen, ist Jesus alles für mich? Dann ist die Frage, was brauche ich denn wirklich? Ist Jesus wirklich genug? 24 Stunden, 7 Tage die Woche? Doch die Frau, die spricht schon mal eine kleine Sehnsucht an. Die Sehnsucht, hey, dann müsste ich nicht mehr zum Brunnen kommen und schöpfen. Hey, das wäre doch cool. Mal so ein gechilltes Leben, nicht jeden Morgen in die Schule oder zur Arbeit, ja, dann wäre ich doch glücklich. Aber Jesus spricht von was anderem. Und einen kleinen Zwischenschub. Arbeit ist was, was aus dem Paradies in unser Leben herübergerettet wurde. Also ein Leben ohne Arbeit ist ein trauriges Leben. Es kam nur später durch den Sündenfall dann die Dornen und die Disteln dazu. Aber Arbeit ist was Gutes. Das ist was, wo uns Gott hineinnimmt in das, was er tut. Wir dürfen mitschöpferisch tätig sein. Genial. Aber Jesus sieht auch noch viel tiefer. Er sieht die Frau und ihre Sehnsüchte. Er weiß, was sie wirklich braucht. Sie kann es vielleicht gar nicht so richtig benennen. Und Jesus sagt, hol deinen Mann. Und was sagt sie? Ich lebe jetzt mit dem Sechsten zusammen, in wilder Ehe. Was macht Jesus? Was würden wir machen als gute Evangelikale? Gleich sagen, und es geht nicht, und es ist Sünde. Und nein, da geht Jesus gar nicht drauf hin. Das ist viel zu oberflächlich. Er geht an den Kern, an die Sehnsucht, die er anspricht und die er stillen möchte. Die Welt gaukelt uns vor, dass unser Glück von den Umständen abhängt. Und wir sind oft von Sehnsucht getrieben. Die Frau wurde von Sehnsucht getrieben und wurde regelrecht in die Sucht hineingetrieben. Und letztlich steckt doch der Durst nach Leben im Hintergrund. Ich will leben. Und das Tragische ist, wir lechzen nach dem Lebenswasser, nach dem, was uns tatsächlich füllt, was nicht nur eine kurze Freude ist, und versuchen, diesen Durst überall zu löschen. Und an wie viel stinkenden Tümpel versuchen wir, unseren Durst zu löschen? An wie viel toxischen Flüssigkeiten versuchen wir, unseren Durst zu löschen? Und das ist das Krasse. Der Teufel ist eigentlich ein ganz armer Schlucker. Der hat nichts selber, was er machen oder schaffen könnte. Er kann immer nur was aus Gottes guter Schöpfung herausnehmen und sein Lügengebäude drumherum bauen. Das hat er gemacht im Garten Eden. Die Frucht. Und hat sein Lügengebäude drumherum gebaut. Er macht es in Ehe, Familie, Sexualität. Er nimmt es Gottes gute Schöpfung und perversiert es und zieht es in Schmutz und in alle möglichen Irrungen und Verwirrungen. Er macht es mit Heilkräuter. Dann wird es an sich gut und auf einmal wird ein riesengroßes Lügegebäude und Hokuspokus drumherum gebaut. Oder wenn ich an die Sterne denke, was für faszinierend, sich damit zu beschäftigen, die endlose Weite. Es führt uns eigentlich zur Anbetung Gottes. Und was macht der Teufel? Er baut sein Lügengebäude drumherum und wir können das Horoskop lesen. Das ist die Methode vom Teufel, in jeder Kultur und in jeder Zeit. Er nimmt was aus Gottes guter Schöpfung und verseucht es. Und anfänglich sieht es erstmal so aus, wie wenn wir tatsächlich unseren Durst löschen könnten. Kurz, aber dann wird die toxische Wirkung in unserem Körper wirksam und wir merken, nein, das ist nicht das, was mich wirklich befriedigt, das, was wirklich den Durst löscht. In unserer Zeit ist ja Umweltschutz, Klimaschutz ein ganz großes Thema. Und es ist auch gut und richtig so. Und als Christen ist es selbstverständlich, dass wir die Schöpfung, Gottes gute Schöpfung bewahren und pflegen. Das ist schon allein die Achtung Gott gegenüber gebietet es uns. Nicht aus Angst und aus Panik wie die letzte Generation, sondern in Verantwortung unserem Schöpfer gegenüber. Ich kann der letzten Generation nicht so schrecklich viel abgewinnen, aber doch eins. Ich wünschte mir, dass wir Christen nur einen Bruchteil von dem Einsatz bringen, die einbringen. Dass wir uns einsetzen dort, wo das Wasser, das lebendige Wasser verschmutzt wird, verseucht, kaputt gemacht wird. Sei es durch irgendwelche liberalen, zersetzerischen Theologien, sei es durch irgendwelche Dinge, die uns nicht wirklich befriedigen. Da sollten wir aufstehen und unsere Stimme erheben. Aber da sind wir oft ziemlich leise. Wir sollten aufstehen, da wo Gottes gute Werte zersetzt werden. Wenn ich denke, was unsere Gesellschaft und Politik aus Ehe und Familie macht, wie christliche Werte abgeschafft werden, das Wasser, das verseucht wird, auch da würde ich mir ein viel größeres Engagement für Umweltschutz wünschen, dass wir aufstehen und die Dinge benennen. Und wenn wir anschauen, wie viele Leute wissen, was Weihnachten bedeutet. Ich habe nachgelesen, nur 22% in Deutschland wissen, was Ostern ist. Wie ist es dem Teufel gelungen, da rein seine toxische Konsum- und Gefühlsduselei in die Feste hineinzubringen, sodass man das Lebenswasser gar nicht mehr erkennt? Das ist die Methode vom Teufel. Und Jesus sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Nicht der Konsum, nicht Freude, nicht Spaß. Das wird dich nicht letztlich erfüllen. Jedes Jahr nehmen die Konflikte um Wasser mehr und mehr zu. Von 2009 bis 2019 wurden etwa 630 gewaltsame Konflikte um Wasser geführt. Tendenz stark steigend. In Peru war es so, Coca-Cola wollte die sämtliche Quellen aufkaufen. Und dann sind die Bauern dort auf die Straße und haben das versucht zu verhindern. Ich weiß gar nicht genau, wie es ausging. Aber Wasser ist ein knappes Gut. Es wird eher weniger als mehr. Und da, wo es ist, wo es mehr gibt, oft sehr ungerecht verteilt. Dann gibt es da Überschwemmungen, woanders eine totale Dürre. Aber Wasserknappheit und die ungerechte Verteilung, das ist nichts Neues. Wisst ihr, wie ungerecht das Lebenswasser verteilt ist? Die Botschaft von Jesus? 2 Milliarden Menschen haben nie die Chance, die Botschaft von Jesus zu hören. Ist das nicht ungerecht? Ich hatte mal die Möglichkeit, in einen unerreichten Stamm zu gehen, die Yoras. Und es war speziell, das würde zu weit gehen, aber der Häuptling, der hat am Schluss, so nach einer Woche, sein Leben Jesus übergeben. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, Simon, seit wann hast du denn die Bibel? Und ich habe gesagt, seitdem ich denken kann. Und schon meine Eltern und schon meine Großeltern und schon meine, und davor auch schon. Und dann schaut er mich an und sagt, das ist ungerecht. Und warum kommst du erst jetzt? Das Wasser ist ungerecht verteilt. Was tun wir, dass dieses lebendige Wasser zu den Menschen kommt, die keine Chance haben, davon zu hören? Was können wir da dazu tun? Sie haben genauso die Sehnsucht. Und wer das lebendige Wasser nicht kennt, wird sich weiter aus den giftigen Quellen von Satans Lüge ernähren. Es ist deine Aufgabe, es ist meine Aufgabe, dieses Wort, das Evangelium, weiterzutragen. Ja, die Sehnsucht, das ist was, was alle Menschen haben. Das ist egal, wo du hingehst auf dieser Welt, jeder Mensch hat eine Sehnsucht im Herz. Und wenn wir Sehnsucht, kommt aus dem Mittelhochdeutsch, und ich habe nachgelesen, ich glaube, Wikipedia behauptet es jedenfalls, Sehnsucht ist die Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Sehnsucht ist die Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Und Sehnsucht zählt mit zu den stärksten menschlichen Gefühlen. Hängt auch ganz nah mit Liebe, Liebeskummer zusammen, die Sehnsucht. Und wenn wir sehen in unserem Leben, dann merken wir, dass wir die Sehnsucht letztlich doch gar nicht so ganz stillen können. Und die Sehnsucht ist sowas in unserem Leben, was uns zeigt, hey, wir sind für mehr geschaffen, als nur für irdische Befriedigung. Es gibt in unserem Leben was? Eine Sehnsucht nach mehr, nach dem Göttlichen, nach dem Transzendenten. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, diese Sehnsucht hat ihren Ursprung bei Gott. Und das finde ich krass. In Prediger 3, Vers 11, da steht, er, also Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Also auf gut Deutsch, Gott hat uns die Sehnsucht der Ewigkeit ins Herz gegeben, nur sind wir zu dumm und checken es nicht. Die Sehnsucht, die entstand im Garten Eden. Das lesen wir in 1. Mose 3. Dort, wo der Mensch sich entschieden hat, dieses Ewige, das ihn erfüllt hat, loszulassen, sich abzuwenden. Aber wisst ihr was? Wir haben eine Sehnsucht im Herzen, aber die noch viel größere Sehnsucht, die hat Gott. Seit diesem Moment, seit Adam und Eva sich abgewandt haben von ihm, hat Gott eine unbändige Sehnsucht nach dir und nach mir und nach jedem einzelnen Menschen. Und diese Sehnsucht, die schreit er förmlich heraus, wenn wir in 1. Mose 3 lesen. Und Gott kam in den Garten und was macht er? Er ruft, Adam, wo bist du? Das ist der Schmerzensschrei Jesu, wo er sagt, ich habe eine Sehnsucht nach dir, wo bist du? Vielleicht hat dich Jesus schon gefunden. Du hast dein Leben Jesus übergeben. Wenn nicht, gilt zu dir, zuallererst dir der Ruf. Wo bist du? Ich würde jetzt am liebsten jeden Namen von euch einsetzen. Wo bist du, Lukas? Wo bist du, Hanna? Wo bist du, Leon oder wie auch immer? Wo bist du? Du kannst deinen Namen einsetzen und dir die Frage stellen, wie stehe ich in der Relation zu Jesus, zu Gott? Und diese Sehnsucht, wer mal so richtig sehnsüchtig und verliebt ist, der weiß, wir können Unmögliches möglich machen, wenn es mal uns so richtig drängt. Und Gott hat diese Sehnsucht. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Er selbst, der Gott, der Schöpfer, kam auf diese Erde. Das Unmögliche möglich gemacht. Und er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dazu ging er dort ans Kreuz. Und das dort am Kreuz, das ist der Ruf, der bis heute geht. Wo bist du? Gott, Jesus, lädt ein in die Gemeinschaft. Und vielleicht hast du dein Leben Jesus schon übergeben. Auch dir gilt der Ruf. Wo bist du? Jesus möchte mehr und mehr mit dir in der engen Verbindung leben und sein. Und Gott ruft auch die Milliarden von Menschen auf dieser Welt. Wo bist du? Ich habe eine Sehnsucht. Ich bin für dich gestorben. Ich habe für dich bezahlt. 2 Milliarden Menschen, die aber nicht wissen, dass dieser Ruf ihnen gehört und dass das die Antwort auf ihre Sehnsucht ist. Sie erleben die Leere genau wie die Frau am Jakobsbrunnen. Und auch wir Christen kennen die Sehnsüchte. Und wenn du mal wissen möchtest, was deine Sehnsucht ist, dann schau mal in deinem Browser nach. Der schreibt mit, was deine Sehnsucht ist. Bei der Frau am Jakobsbrunnen, in ihrem analogen Browser, da waren 6 Männer verzeichnet. Und ich weiß es nicht, was der Algorithmus dort errechnet hat, was ihre Sehnsüchte sind, nach was er denn weiter Vorschläge machen soll. Aber ich bin überzeugt, dass es da die Sehnsucht nach Liebe ist, nach Geborgenheit, Absicherung. Das hat die Frau gesucht. Was sagt dein Algorithmus? Schau einfach bei Instagram und TikTok, was dir so vorgeschlagen wird, und du siehst, wo deine Sehnsucht ist. Ist es der Nervenkitzel, das Abenteuer, Freiheit, Anerkennung? Was ist es bei dir, die Sehnsucht? C.S. Lewis schreibt mal, wenn wir uns mit einer Sehnsucht wiederfinden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Wenn wir uns mit einer Sehnsucht wiederfinden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass wir für eine andere Welt gemacht sind. Es gibt ein ganz tolles Buch von Deborah Sommer, das heißt, Im Herz ist Raum für mehr. Und sie geht der Sehnsucht nach und sie unterteilt dann die Sehnsüchte in 3 verschiedene Süchte, alltägliche Sehnsüchte, Grundsehnsüchte und die Ursehnsucht. Und diese Ursehnsucht kommt sie dann zu dem Schluss, werden wir letztlich hier auf dieser Erde nie ganz stillen können. In Peru von den indigenen Geschwistern habe ich ganz stark gelernt, die Freude auf den Himmel, die Hoffnung auf den Himmel, ganz stark ausgeprägt, kenne ich von Deutschland so nicht. Und wenn es bei der DMG, wenn wir da mal wieder Probleme wälzen, auch die gibt es bei uns, und ich sage dann immer wieder manchmal, bin ich froh, dass wir Probleme haben, denn sonst wollten wir gar nicht in den Himmel. Die Sehnsucht, die Probleme, gibt uns immer wieder das deutliche Zeichen, unsere eigentliche Bestimmung geht woanders hin. Es ist die Bestimmung, Jesus zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Und dort wird deine Sehnsucht endgültig gestillt. Ja, und jetzt kann man wieder sagen, naja, was konnte man anders erwarten? Es ist einfach wieder das Vertrösten auf den Himmel. So typisch christlich. Und ich sage, nein, nein. Denn Jesus kam auf diese Erde, dass dieser Segen zu uns hier Realität wird. Es ist nicht nur ein Vertrösten auf den Himmel. Und Jesus sagt es auch zu der Frau am Brunnen. Ich lese nochmal ab Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird, Vers 13, den wird wieder dürsten. Wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben hineinquillt. Also er gibt uns jetzt schon Anteil an der himmlischen Segnung. Er gibt jetzt schon Anteil. Aber die Frage ist ja, wie wird denn das Realität in meinem Leben? Wie kann ich an diesem Wasser anzapfen? Und jetzt guckt ihr mal nicht mich an, sondern guckt mal in eure Bibel rein. Was sagt denn Jesus? Wie komme ich denn an das Wasser? Wenn ihr nochmal Vers 10 lest, Johannes 4, Vers 10. Was sagt Jesus? Wie komme ich an das Wasser? Hat es jemand? Ihr dürft rausreden, rausrufen.
Danach fragen,
bitten. Genau, und es gibt noch ein zweites. Wenn du den erkennen würdest, der zu dir spricht. Jesus sagt uns hier eigentlich die zwei Voraussetzungen, wie komme ich an das lebendige Wasser? Jesus erkennen und ihn bitten. So einfach und doch so schwierig. Jakobus 4, Vers 2, da setzt Jakobus nochmal eins drauf und da sagt er, ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und Paulus schreibt an die Epheser, da betet er für sie und sagt, ich bitte für euch, Gott gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn, Jesus Christus, zu erkennen. Wenn du an das lebendige Wasser willst, wenn deine Sehnsucht gestillt werden soll, dann geht es darum, Jesus zu erkennen und ihn zu bitten. Und Paulus schreibt in Epheser 1, von Vers 3 bis 18, auch gern weiter, da geht es auch noch weiter, schreibt Paulus so manches, was wir in Jesus haben. Ich hätte es eigentlich gerne hier gemeinsam gelesen, aber die Zeit läuft. Lest es zu Hause, Epheser 1, ab Vers 3. Und wenn ihr euch mal anstreicht, was uns da alles gesagt wird, was wir in Jesus haben. Je nachdem, wie du zählst, wirst du 10 bis 16 Dinge finden, was wir in ihm haben. Die Erlösung, die Vergebung, den Segen. 16 Dinge könnt ihr rauslesen. Aber wenn ihr anfangt zu lesen, bin ich gleich am Vers 3 hängen geblieben bei der Vorbereitung. Da heißt es, ihr seid gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. Na toll. Und ich dachte, es ist für mich, doch nicht erst, wenn ich im Himmel bin. Doch wieder das Vertrösten auf den Himmel gilt uns erst dann. Nochmal, nein, Jesus kam auf diese Erde, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Ein Stück Himmel kommt zu dir auf die Erde. Du darfst jetzt von dieser himmlischen Fülle nehmen. Vielleicht geht es dir tatsächlich so wie Jesus vor dem Brunnen. Du sitzt vor dem Wasser, du weißt, wo es ist und kommst nicht dran. Dir geht's wie dem Mädchen, du hast Glück gehabt, Jesus hat dich errettet, aber du wurdest vom Leben und von der Realität überrollt. Bist frustriert. Kannst nicht sagen, Jesus ist genug für mich. Ich war 14, 15 Jahre, hatte mein Leben vorher schon Jesus übergeben und ich war total frustriert vom Christsein. Es hat alles nicht funktioniert. Auf jeden Fall nicht so, wie ich gedacht habe. Und ich habe gedacht, okay, dann nicht. Und habe angefangen, alle christlichen Bücher, alles, was ich habe, in eine Kiste reinzupacken und weg damit. Und dann war noch die letzte Bibel, die ich in den Karton stecken wollte. Und ich wollte mich eigentlich nur noch über den Blödsinn lustig machen, habe die Bibel einfach irgendwo aufgeschlagen, gedacht, naja, nochmal zum Abschluss so ein Blödsinn lesen. Und dann ist die Bibel aufgefallen und ich habe das Fettgedruckte gelesen und dort steht, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Es geht nicht darum, dass du dich an Jesus festhältst, sondern er hält dich fest. Er betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört, dass es weitergeht. Jesus will dich jetzt schon beschenken mit dem, was im Himmel ist. Und wenn man irgendeine Theorie hat, dann hilft es, die Theorie immer ins Extrem zu ziehen. Also ich habe die Theorie, dass die Stühle mindestens für 150 Kilo ausgelegt sind. Wenn ich das jetzt überprüfen wollte, dann würde ich mal draufpacken und draufpacken und draufpacken und schauen, wann bricht er denn runter, dann weiß ich, hält der denn, was er verspricht? Und so ist es auch mit dem Glauben. Hält der Glaube, was er verspricht, das wirst du nicht in deiner Komfortzone erleben. Das erlebst du in Not, das erlebst du, wenn du Dinge loslassen musst. Als ich verliebt war, meine Frau, hatte sie einen ganz schweren Autounfall. Und über Wochen wusste man nicht, überlebt sie oder überlebt sie nicht. Und schon vorher dachte ich, ich würde am liebsten meine Frau irgendwo oder meine Freundin irgendwo in einen Bunker setzen, dass ihr nichts passiert. Ich habe mich an ihr festgehalten. Und Jesus hat gesagt, nein, ich bin genug für dich. Und in dieser Zeit, in diesen Wochen, wo keiner wusste, ob sie überlebt oder nicht, war meine wertvollste Zeit. Ob der Glaube hält, erfährst du dann, wenn du Dinge loslassen musst. Und das ist auch im Missionsdienst so. Jeder, der in der Mission war, der weiß, er muss Dinge loslassen. Wer von euch war oder ist denn in der Mission? Der darf mal aufstehen. Sehr schön. Und wer weiß, dass er einen Missionseinsatz machen wird in nächster Zeit? Super, auch da haben wir welche. Ja, und jetzt gibt es noch ein paar, die sind sitzen geblieben. Also euch würde ich empfehlen, geht bei dem Stand von der DMG vorbei und auch sonst. Das lohnt sich. Du hast keine Ahnung, was du verpasst, wenn du nicht diesen Schritt einmal tust. Wenn du in der Mission bist, musst du Dinge loslassen. Und dann bist du in einem anderen Land und wirst auf einmal wie ein kleines Kind. Es kommt natürlich noch drauf an, wo du hingehst. Aber du kommst in ein Land, du kannst die Sprache nicht. Du kannst dich nicht verständigen, fühlst dich wie ein kleines Kind. Als wir frisch in Peru waren, dachte ich, ja, als guter Schwabe machen wir doch Spätzle. Und ich habe es nicht hinbekommen, die sind alle total zerflattert. Bis ich kapiert habe, die haben das Backpulver schon ins Mehl reingemischt und es funktioniert dann nicht. Selbst die einfachsten Dinge kannst du auf einmal nicht mehr. Und da wird deine Identität ganz neu verhandelt. Und dann wirst du sehen, wenn ich Dinge loslasse, reicht mir Jesus? Versuch's, geh aus deiner Komfortzone heraus. Und wenn Jugendliche kommen und sagen, ach, ich erlebe nichts mit Jesus, dann kann ich dir sagen, du wagst auch nichts mit Jesus. Du bleibst immer in deiner Komfortzone. Ja, ich überspringe ein bisschen. Aber letztlich kommt es darauf an, was hält mich im Leben und im Sterben? Was hält mich, wenn es extrem wird? Ich habe das Lied erwähnt, Christ is enough for me. Und da wird ein altes Lied mit reingearbeitet. I am decided to follow Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Es gibt eine ziemlich krasse Geschichte zu dem Lied. Eine Familie in Indien hat Jesus als ihren Heiland aufgenommen. Das war im 19. Jahrhundert. Und das hat die Leute erbost. Und sie haben die Familie auf den Dorfplatz gezogen und haben gesagt, entweder ihr sagt Jesus ab oder ihr werdet getötet. Und der Vater wusste nicht, was er sagen sollte. Und er fing an zu singen das Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesu, niemals zurück. Und in dem Moment wurde vor seinen Augen seine Kinder getötet. Und dann hat der Dorfchef gefragt, du hast nochmal die Chance, das Leben von dir und deiner Frau zu retten, wenn du Jesus absagst. Und er hat weiter gesungen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen, niemals zurück. Und auch die Frau muss den tragischen Tod erleiden. Und der Dorfchef hat gesagt, und deine letzte Chance, dass du dein Leben rettest, sag Jesus ab. Und er hat weiter gesungen, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück. Was hält dich im Äußersten? Das ist das, was genug für dich ist. An welcher Quelle stillst du deinen Durst? Sitzt du vor dem Wasser und kommst nicht dran? Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Und was hält dich im Sterben? Ich bete. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du genug bist, dass du es uns vorgelebt hast, dass du auf dieser Erde gezeigt hast, wie du dir das Leben vorgestellt hast und was gut für uns ist, was wirklich Wert hat und was wertlos ist, was wir genießen dürfen und uns doch letztlich nicht hält. Danke, Herr, dass du derjenige bist, der uns hält. Und ich bitte dich jetzt, dass du einfach mit uns gehst, dass das, was wir gehört haben, dass du es weiter bewegst durch deinen Geist, dass es lebendig wird. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich, dass jeder, der hier im Raum ist, das erlebt, dass du die lebendige Quelle bist, die jetzt aus unserem Leben fließt und hineinfließen möchte bis in die Ewigkeit. Danke, dass du genug bist, dass du alles in allem bist, dass alles zu dir hin geschaffen ist. Es ist alles von dir und zu dir hin erschaffen. Herr Jesus, wir lieben dich, wir brauchen dich. Amen.